Und die haben halt vorher Gebet gesprochen, dürften recht gläubig sein und gesagt, Simon, come on, haben wir so quasi in den Gebetskreis aufgeschlossen.
Cool.
Und sie haben quasi zu mir Danke gesagt, dass du dort spielen dürfen. Das war jetzt für mich ein persönliches Highlight. Und wo wir halt sehr, sehr viel zurückkriegt, das war das erste Gesamtspiel. Da stehen wir als Veranstalter auf der Bühne, da kriegst du von dem Publikum so viel zurück, kann auf einmal 5000 Leute musizieren und
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit jemandem, der wahrscheinlich auf seinem Festival das eine oder andere Bier schon getrunken hat.
Durchaus.
Durchaus.
Wir sitzen da mit Veranstalter und Erfinder des Woodstock der Blasmusik. Von Klassik am Dom, Brass Palmas, das Winter-Woodstock der Blasmusik und selber spielt er richtig gut Trompeten. Servus Simon Ertl.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Servus Simon, das freut mich, dass wir heute als zwei Inviertler mal die Überhand da über den Linzer Zentralraum übernehmen
und
quasi.
In der Stadt.
Genau.
Ich bin ja quasi Leondinger, also so ist jetzt auch.
Okay, und da stoßen wir gleich mal an mit unserem Gösser. Gösser-Bierchen haben wir uns gegönnt.
Zum Wohl.
Prost. Simon, ein Bier als Festivalveranstalter gehört wahrscheinlich auch trotzdem irgendwie ein bisschen dazu, oder?
So ehrlich muss man sich sein, das gehört bei uns als Veranstalter dazu, das gehört bei den Gästen dazu.
Bei der Blasmusik?
Bei der Blasmusik gehört es dazu, das gehört zum Feiern dazu, macht es aber auch gemütlich, muss man auch sagen.
Einmal einfach ein halbes Bier, oder?
Richtig.
Das ist einfach was Gutes.
Wie bist du damals als großartiger Trompeter, ich meine, du hast in der Volksoper gespielt, im Bruckner Orchester, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du ein Festival veranstaltest?
Naja, das war im Wald ein Prozess, wie du sagst. Ich habe in der Volksoper gespielt, in sämtlichen Wiener Orchestern substituieren dürfen. Hab mir aber irgendwann einmal selber eingestehen müssen, dass ich wahrscheinlich kein Probespielgewinner werde. Also den Schritt zum Berufsmusiker war gar nicht so einfach, sich selber das einzugestehen. Hab irgendwann einmal gecheckt, hab dann quasi Musikmanagement dazu gemacht und ja, so hat sich das dann eigentlich ein bisschen entwickelt.
Und dann 2011 hast du irgendwann gesagt, wie ist das entstanden, mit Spätzeln einfach quasi gesagt, hey, machen wir ein kleines Festival, wo es nur um Blasmusik geht, oder?
Nein, da muss ich ein bisschen ausholen und wir haben eh ein bisschen Zeit.
Ja, ja.
Während Musikstudium bin ich mit Kollegen und Freunden, haben wir quasi in meinem Heimatort in St. Martin im Innkreis, haben wir quasi immer Probenwochen gehabt. Oder mal so ausgeschaut, wir haben 50er Fassl angeschlagen und haben uns eine schöne Woche gemacht. Die Jungs haben bei meiner Oma geschlafen und wir haben halt einfach ein bisschen gespielt, ein bisschen musiziert und haben gesagt, naja, machen wir schon Wochen Proben, müssen wir ein Konzert machen.
Ja.
Das war ein Konzert von 70 Leuten bei uns im heimischen Hofwirtshaus.
Geil.
Ja, dann ist das so über die Jahre hinweg gegangen. Dann haben wir mal mit meiner heimischen Musikkapelle quasi den Böhmischen Frühling gegründet, den wir ja jetzt wieder ins Leben rufen. Das war in unserer Reithalle, da waren einmal 200 Leute, im nächsten Jahr 400. Und dann die Jahre drauf waren wir mit 800 Leuten am Tag immer ausgebucht.
Wahnsinn.
Und aus diesem Böhmischen Frühling, beziehungsweise aus dem Konzert mit 70 Leuten, ist eigentlich das Woodstock entstanden. Dann haben wir gesagt, passt, also ich bin ein bisschen in die Eventschiene gerutscht. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dann haben wir es ein bisschen professionalisieren und so ist das Woodstock entstanden.
Also seid ihr sehr, sehr gesund gewachsen, von einer kleinen Probenwoche quasi zum größten. Wahrscheinlich ist es so, das größte Blasmusik-Event weltweit wahrscheinlich, oder?
Ja, es gibt schon ein ganz crazy Festival in Guča in Serbien, wo es so um Balkan-Folklore geht. Ich glaube, da rennen eine Million Leute zusammen anscheinend.
Okay, Wahnsinn.
Aber so in wirklich Festival-Style sind wir sicher das größte der Welt, ja, das stimmt. Und wir haben als Festival sehr organisch mitwachsen dürfen können.
Ihr habt ja mittlerweile, glaube ich, 2019 haben wir gesagt, bis zu 60.000 Besucher, die da kommen, oder?
Genau, also wir haben so jetzt knapp 20.000 Besucher am Tag,
ja.
Mal vier.
Ja.
Also wir gehen zwischen 70.000 und 80.000 Besucher zu.
Das heißt, dieser Proberaum ist jetzt auch ein bisschen größer geworden.
Ja, der ist größer geworden.
jetzt ist es ja so, für uns gefühlt sozusagen ein bisschen als Outsider von der Blasmusik.
Weil man halt einfach so kein Blasmusikinstrument spielen,
genau,
muss man
deswegen
sagen.
Ja. Fühlt es sich so an, als war das ein totaler Hype? Hat der Hype schon bestanden? Habt ihr den irgendwie so ein bisschen mitkreiert? Oder habt ihr den einfach gefühlt? Wie war denn das?
Also es soll jetzt nicht vermessen klingen, aber ich glaube, dass wir wirklich in den letzten Jahren schon einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass das Blasmusik wieder hip wird.
Auf jeden
in
Fall.
In Wahrheit haben das Bands wie Villa Brassbander hat ein bisschen damit angefangen. Dann ist es hat einmal den HMBC, also den Hohensteiner Music Big Band Club gegeben, die auf Ö3 den Hit gehabt haben von Mella Bishop und dann bin ich gelaufen. Das war genauso in der Zeit, wie wir in Woodstock gestartet sind. Die waren auch beide Acts waren beim ersten Festival dabei. Und ja, kurze Anekdote, die Jungs vom HMBC habe ich um 500 Euro gebucht, dann haben sie quasi
den Hit gehabt.
Wir haben sie eh noch mal geeinigt dann.
Aber ist quasi echt aufgegangen. Das ist so der Traum von jedem Veranstalter, ein Act, der dann einen großen Hit hat, vorher für günstig gehört.
Aber da hat sehr viel zusammenpasst. Also eben, muss man Bands wie La Brassbande Danke sagen, wie jetzt die Volkshöfe auch, die das weitertragen, also die traditionelle Musik ein bisschen entstauben und ja, und wir waren sicher auch ein kleiner Beitrag dabei.
Ja, cool. Ich meine, Volksmusik, ja, das ist ja wahrscheinlich total unterschätzt, auch wie viele Leute das bei der Blasmusikerbühne spielen, oder? Ihr habt ja eine unglaublich große Marktvielfalt da, also Leute, die zu euch kommen können, weil sie an Blasmusik interessiert sind. Weil ich glaube, für uns in der Stadt ist jetzt die Blasmusik nicht so am Schirm, aber am Land draußen spielt doch fast jeder Zweite bei der Blasmusik, oder?
Naja, wenn man schaut, jeder Frühschoppen, jeder Gottesdienst, jede Feierlichkeiten werden einfach vor der Musikerbühne umrahmt und jetzt hast du einfach wirklich... Du hast ein Riesenklientel, super viele Blasmusiker in Österreich, auch im bayerischen Raum. Und Blasmusik ist einfach cool. Man hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten an Stilistiken, was man mit Blasinstrumenten musizieren kann. Und ja, das ist schon cool.
Ja. Und glaubst du, dass das auch immer mehr jetzt Einfluss findet in andere Musikarten? Also zum Beispiel Timmy Trumpet, der ja in die elektronische Musik die Blasmusik hineinbringt, more or less? Oder wie schätzt du das ab?
Ein bisschen einen Weg wird schon finden. Der DJ Ötzi hat zum Beispiel jetzt einen böhmischen Traum gecovert, mehr oder weniger. Mhm. Timmy Trumpet weiß ich nicht. Also das, ob der jetzt quasi auf die Blasmusik geschaut hat, wage ich zu bezweifeln. Blasinstrumente gibt es ja eh schon ewig. Ist immer cool.
Ich stehe ja total auf den Roger Cicero, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Aber ich bin ja ein riesen Roger-Fan. Habe ja, glaube ich, jedes Album von ihm und horche das immer noch auf und ab. Aber eigentlich hat der ja auch nichts anderes wie Blasmusik gemacht. Nur halt im Big-Band-Stil, ja.
Sinatra, Michael Bublé, ja, Cicero, Tower of Power. Also das ist Blasinstrumente sind in der Musik verankert. Der ganze Jazz ist so groß geworden. Und ja, sind alles Blasinstrumente und das ist einfach das Großartige dran, welche Musikstile man da mitspielen kann.
Das heißt, ihr seid für einen Außenstehenden, der noch nie am Woodstock der Blasmusik war, ihr versucht da auch wirklich alles in dieser Welt der Blasmusik mitzunehmen. Also ihr habt auch Jazz am Festival oder habt auch quasi Roger Cicero Covers.
Ich glaube, was ich mir wirklich zu behaupten traue, dass wir das musikalisch vielseitigste Festival sind, was es überhaupt gibt. Bei uns geht es wirklich von traditioneller Blasmusik, einfach zum Frühschoppen, wie man es gewohnt ist, bis hin zu, jetzt spanne ich am Bogen recht weit, wir werden am Sonntag eine Gospelmesse machen, jetzt beim Woodstock zum Beispiel, weißt du? Also da ist so viel Platz für Funks, Hip-Hop dazwischen, wir haben klassische Blasmusik gehabt, wir haben eine Bruckner E-Moll-Messe gemacht, Tanzelmusik, Gstanzlsinger, also da ist so viel Spielraum bei unserem Festival und das, glaube ich, schätzt noch unsere Gäste sehr.
Und trotzdem auch immer wieder, die Blasmusik hat irgendwie diesen automatischen Konnex auch zur Tradition in Österreich, oder? Auch, wie du sagst, die Messe, der Glaube, die Religion, die Verwurzelung trotzdem auch irgendwie im Brauchtum in Österreich, das gehört schon auch trotzdem irgendwie dazu, oder? Das soll es auch nicht verlieren.
Absolut, das ist aber das Schöne. Also das ist das Schöne und das Gute, Tradition, Brauchtum, das muss ja nicht verstaubt sein. Also im Gegenteil.
Kann man also sagen, das ist quasi gelebtes Brauchtum, das ist, was ihr macht.
Das ist gelebtes Brauchtum, ja. Und das ist das Schöne, dass auch die Jugend immer mehr, ich glaube zu meiner Zeit hat man lieber gesagt, passt, ich tue kicken, bevor ich sage, ich bin bei der Muse. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, ist man stolz, also sagt man stolz, ja, ich bin beim Musikverein und ja, das hat sich ein bisschen gewandelt, glaube ich, das Blatt.
Also würdest du auch sagen, dass der Zulauf zu so Blasmusikvereine ungebrochen ist und sogar mehr wird jetzt wieder?
Naja, man muss jetzt natürlich die letzten zwei Jahre ausklammern, also was für das gesamte Vereinswesen an sich schwierig war. Wurscht, ob jetzt Sport, Musik, Tennis, also Fußball, Tennis. Ja. Aber die zwei Jahre ausgeklammert, glaube ich schon, dass der Zulauf einfach immer, dass er immer ein bisschen mehr, immer, ja, man traut sich zu sagen, ich bin bei der Musik, ich bin gern bei der Musik, ich gehe gerne in die Musikschule, ja, weil es einfach cool und hip ist.
Würdest du auch sagen, dass die Musik das verbindende Element natürlich eurer Community ist, aber eurer Community jetzt rund ums Woodstock der Blasmusik, die ist so stark. Wie habt ihr das auch hingekriegt, dass die Community so zirkt bei euch? Weil uns ihr sagt, hey, wurscht, wo wir sind, Winter, Woodstock der Blasmusik, wir fahren nach Kroatien und machen Twitter, Bras Palmas Festival, Mallorca, wurscht wohin, dass ihr sagt, wir fahren, die kommen alle mit. Wie hat sich diese Community da so gebildet? Wie habt ihr so raving Fans gekriegt, wie man so schön sagt?
Also du hast recht, das verbindende Element ist sicher mal die Musik an sich. Aber wir sind total dankbar und ein bisschen stolz wirklich auf unsere Community. Und ich glaube, die haben sich gemeinsam mit unserem Publikum, sind wir zusammengewachsen, haben sie das aufgebaut. Wollen wir kurz ein bisschen ins Marketing rutschen. Ja. Wir haben natürlich ganz bewusst eine Sprache gewählt, mit der wir reden, mit unserer Zielgruppe, wie immer per Du. Es wird nie ein per Sie geben, es wird nicht wir oder ihr geben, es ist immer ein Uns. Und das haben wir halt von Anfang an, von der ersten Festivalminuten, haben wir das zu leben versucht und das ziehen wir durch und ja, das wird
also
uns
jetzt... Also ein bisschen auch die Antithese zum Electric Love, wo man Englisch ist und international.
Genau. Also bei uns wird man keinen VIP-Club finden, wenn wir das nicht wollen.
Okay.
Es ist einfach ein großes Gemeinsames und wir sind da, das spiegelt sich bei uns beim Gesamtspiel dann wieder, was wirklich großartig ist. Und ja, das so leben wir das die letzten Jahre.
Ich glaube, das hat man auch gesehen bei dem Stream, den ihr gemacht habt, was mit Abstand einer der meistgesehenen Streams war, weil da wirklich dann jeder vor dem Computer gesessen ist, was ja irrsinnig schwer ist, die Leute da zu motivieren. Ne?
Das haben wir alle anderen auch versucht.
Ja. Ich kriege jetzt gerade Kanzelhaut. Was wir da zurückkriegen als Veranstalter, wenn du sagst, du machst den Stream, auf einmal werden alle Server gesprengt, du fängst eine halbe Stunde später
an. Ja, passt. Ja, genau, weil alles abgestürzt
alles ist. Alles abgestürzt, gell? Und das sind Probleme, die löst man natürlich gern. Aber dann haben wir quasi zu einem virtuellen Gesamtspiel aufgerufen, wo wir Videos, Fotos gekriegt haben von Norddeutschland bis hin Schweiz, Südtirol, Italien, Holland, wo sie das Woodstock-Gelände nachgebaut haben, wo sie mit Instrumenten mitgespielt haben. Von jugendlichen Kids bis hin zu 8-jährigen Omas. Das ist so cool. Also
macht das auch die Community aus, dass, weil im Vergleich zum Electric Love Festival, wenn wir das als Beispiel heranziehen, wir haben auch den Tim Moser und den Manuel schon bei Frühstück mit Bier quasi gehabt, oder auch zum Frequency, den Harry Jenner haben wir auch gehabt vor kurzem.
Oder auch zum Holy, muss man
zum sagen. Holy Festival, ja. Die Leute können bei euch was mit beitragen zum Festival. Sie können mitspielen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Stimmt, sie können ja mitspielen, sie können was mitmachen. Das haben ja eigentlich alle anderen Festivals nicht, oder? Ist das verbindende Element da?
Ist auch sicher ein verbindendes Element. Und da vor 5 Jahren haben wir das begonnen, das ist unser Gesamtspiel. Da haben wir mal die Idee gehabt, versuchen wir mal gemeinsam zu musizieren. Also am Campingplatz wird sowieso rund um die Uhr musiziert. Mhm. Du wirst keine Minute bei uns finden oder keine Sekunde, wo nicht irgendwo am Gelände irgendwie ein Instrument ertönt. Okay. Unsere Nachbarn verfluchen uns, aber wir schätzen es sehr. Also eine wirkliche Nachtruhe wird es nicht geben. Und das ist das Coole. Es wird musiziert, es wird gemeinsam gefeiert. Am Campingplatz formieren sich auch die Gruppen, die sich seit 5 Jahren denselben Platz haben, dieselben Stück gespielt. Mhm. Und das haben wir mal zu bündeln versucht mit unserem Gesamtspiel vor 5 Jahren. Und ja, wir hätten geglaubt, wenn jetzt einmal 500 Musiker vor der Bühne stehen und gemeinsam musizieren, wären wir happy gewesen. Auf einmal strömen da Scharen rein und stehen 5000 Leute vor uns vor 5 Jahren. Mittlerweile sind wir bei 18.000 Leute, die quasi Samstagmittag gemeinsam musizieren. Das ist unpackbar.
Und die spielen alle gemeinsam ein großes Stickel?
Naja, wir machen das so wieder wir. Also ich stelle da quasi 15 Nummern zum Voting und die 5 meistgevotetsten Nummern drucken wir in ein Heft ab. Das Heft wird dann quasi vor Ort ausgeteilt. Und dann spielen wir die 5 Nummern.
Und werden die Noten dann auf der Videowall auch übertragen quasi?
Ja, da braucht man Dirigenten auf der Videowall.
Okay.
Weil, was die 18.000 Leute, die steigen irgendwie...
Alter, das klingt ja mega.
400 Meter weiter hinten.
Und Wahnsinn. Ist das dann nicht schwierig, wenn das quasi so lang ist, dass da ein Delay ist und das...
Ich bin ganz bei euch. Also ich bin verwundert, wie gut das tatsächlich funktioniert. Es ist unpackbar.
Weil der Dirigent hat ja auch eine Millisekunden Verzögerung auf der Videowall.
Aber in Wahrheit wird das so zusammengekehrt. Also natürlich gibt es kurz, aber so zusammengehört und so aufeinander gehört, was macht der wieder von mir und das geht so.
Das klingt ja eigentlich sogar nach Weltrekord, oder? Also so das größte. Ja,
wir sind tatsächlich überlegen, es gibt einen Posaunenchor, ich glaube, das war in Leipzig, wo irgendwie 14.000 gemeinsam musiziert haben. Ist wieder so Guinness Buch, also wir wollen keine Rekorde aufstellen. Also, aber wir haben tatsächlich mal überlegt, sollten wir es einreichen und haben gesagt, nein, das sind eigentlich auch nicht wir jetzt irgendwelche Rekorde brechen und sondern um das geht's
also gar nicht. Also wieder das Bodenständige.
Eigentlich bodenständig und ja, gemeinsam musizieren.
Ja, aber du machst uns richtig Gust auf das Festival.
Kommt vorbei.
Sensationell. Ja, unbedingt, da müssen wir unbedingt kommen.
Jetzt würde mich noch interessieren, weil wir sind auch große Fans von eingängigen Namen. Und ich finde ja, dass das Woodstock der Blasmusik, das ist so ein genialer Name, dass der alleine, glaube ich, auch schon sehr viel von diesem ganzen Fame und Hype auch dazu beigetragen hat. Wie seid ihr auf den Kummer?
Naja, ihr wisst ja, wenn man Marken kreiert, das ist ein irrsinnig langer Prozess. Da schwirren ja, ich glaube, ich habe die Listen heute noch immer dummling. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Namen wir für das Festival gehabt haben.
Was war so die Endauswahl, was sich da
nicht? Ich habe es wirklich gar nicht mehr im Kopf. Okay, wir sind, schauen wir mal, wir sind das erste Festival, war im Baumkronenweg in Kopfing, das heißt Holz, Baum, also das Wald, das Urige, Erdige, das war uns quasi mal von der Location vorgegeben. Am Ende des Tages sind wir da gesessen, was ist die Mutter aller Festivals? Ja. Passt, Woodstock, welche Musik wollen wir verdeutlichen? Blasmusik, ja, passt, nennen wir es Woodstock der Blasmusik. Und dann geht's halt in den Farbgebungsprozess und da haben wir quasi eine Holzrinde gewählt, die immer mitaltert da. Also, ja.
Ah, wirklich?
Ja.
Und wie ist das mit markenrechtlichen Geschichten? Habt ihr euch da nicht überlegt oder gedacht, Angst gehabt, dass das Woodstock irgendwie geschützt ist?
Leben die Veranstalter vom Woodstock überhaupt noch?
Ja, was denn?
Das hat jetzt eh mal, ich glaube schon, jetzt hat es eh ein kleines Revival werde geplant.
Ja. Und Woodstock irgendwie ist ja eigentlich ein Ort, oder?
Ist ein Ort, also wir haben es natürlich erkundigt, die Marke Woodstock, aber nein, das ist einfach quasi kein, das ist nicht schützbar. Mhm. Wir haben jetzt Woodstock, der Blasmusik ist eine geschützte Wortmarke mittlerweile, das haben wir geschafft. Also nicht nur eine Bildmarke,
sensationell, wirklich.
Mittlerweile auch wichtig, eine Wortmarke jetzt, ja. Haben sie schon erkundigt natürlich vorher, aber ja, haben gesagt, passt. Aber wir haben auch die eine oder andere Mails bekommen, was wir uns einbilden, dass wir den Namen Woodstock mit Blasmusik in Verbindung bringen.
Mittlerweile passt das, finde ich. Also es ist mega. Und wie war so dieser Prozess, wie du sagst? Habt ihr euch da voll professionell mit einer Marketingagentur zusammengesetzt oder habt ihr euch irgendwo betrunken und ist das gesprudelt?
Das war sicher das eine oder andere Bier dabei, definitiv. Aber auch ein Glücksfall, wir haben unsere Agentur, das ist die Trick 17 Kreativagentur in Ried im Innkreis. Das ist der Bruder von einem guten Freund von mir, den ich damals kennengelernt habe vor 10 Jahren. Bin zu der Agentur gefahren, habe gesagt, hey, das ist die Idee. Wollt ihr uns begleiten, wollen wir es gemeinsam machen? Und der Walter, der Geschäftsführer von dieser Agentur, ist halt ganz maßgeblich an den ganzen Marken- und Community-Prozess beteiligt. Und ja, war eine glückliche Fügung.
Boah, Pascal, das war wieder ein anstrengendes Wochenende.
Oh ja, du sagst das. Und Gott sei Dank haben wir neben unserer schlechten Tourernährung auch super Partner bei Frühstück mit Bier.
Ja, nämlich ganz neu Athletic Greens. Die haben uns ihr AG1 einmal geschickt zum Probieren und wir haben das jetzt 2 Wochen probiert und uns geht's gut.
Ja, es ist super. Es ist stärkend fürs Immunsystem, für die Muskelerholung, für Haut und Haar und ganz wichtig, Karl, für die geistige Fitness.
Für dich ganz wichtig, Haare.
Ein Esslöffel enthält 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln.
Mhm. Ja? Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Wir haben euch da natürlich wieder ein Goodie mitgebracht.
Genau. Und zwar gibt's unter dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben, nämlich athleticgreens.com/mitbier, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3
und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu.
Also für uns als Außenstehenden, wie gesagt, nur mehr die Community, die ist einfach so beeindruckend, weil ihr so eine eingeschworene Fangemeinschaft habt. Was mich da immer wundert ist, weil du sagst ja auch so quasi von 16 bis 60 oder von 16 bis 80, die da alle mitspielen oder nur jünger auch, die halt aufs Festival kommen dürfen.
Ist auch sehr eigen. Ist
ja, schafft man das auch, dass dann da die 50, 60-Jährigen am Campingplatz schlafen bei euch? Oder wie ist denn das? Ja, kommen absolut. Bei euch aufs Festival alle dann?
Muss ich noch einhaken, das beste Foto, was wir jemals vor einem Festival haben, ist vorne bei den Bühnenbarrikaden, hochschauend auf die Bühne, was da so wirkliche Rockstars, 12-jährige Burm, neben 2 80-jährigen Damen, also 4 Menschen von 80 bis 12, die aber zum Ernst Hutter hochschauen, also die quasi den Ernst Hutter anhimmeln. Und
Wahnsinn.
Das ist so, das stilisiert so unser Festival.
Das hast du eigentlich sonst nirgends, gell? Das
nein,
ist schon sehr speziell. Ja.
Und ja, weil natürlich, weißt du, machen wir einen Musi-Ausflug, fahren wir aufs Woodstock und dann reist halt die 50, 60-Jährigen, reist schon mal mit der Woche ein.
Ja.
Und, ja. Und Anführungszeichen.
Die schlafen dann und lassen sie.
Und campen.
Ich denke immer aufs Frequency, die lassen sie dann ein Nippelpiercing stechen.
Aber mit Piercings warm und was ich weiß
ich. Ich bin tatsächlich mal mit meinem Onkel am Nova Rock gewesen und der war damals um die 45 und ist in der Früh neben mir im Zelt aufgewacht und hat gesagt, was tut denn da so weh? Und dann hat er sich auf die Brust gelangt und hat das Leiberl hoch da und ein Nippelpiercing drunter gehabt, das er sich in der Nacht stechen hat lassen. Also, und das denke ich da immer.
Ja.
Sehr geil.
Aber das ist ja das Coole, also auch das Altersspektrum, wir haben wirklich noch nie, und das ist jetzt nicht gelogen, ich bin immer mit dem Funk, mit den Sekos verbunden, ich weiß keine Rauferei, die zu mir gedrungen ist.
Das
weil
ist
es halt einfach, ich glaube, so viel Vereinswesen unterwegs ist, dass alt auf jung schaut und jetzt sage ich es wirklich, bevor wir zum Raufen anfangen, geht man lieber gemeinsam auf ein Bier, jetzt ernsthaft. Und
was mich da wundert, der ORF hat es mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr versucht mit der Feuerwehrshow mit dem Andi Knoll, wo sie versucht haben, das Feuerwehrwesen und auch das Vereinswesen quasi mehr ins TV zu holen. Ihr habt ein eigenes Fan-TV, wo sie immer wieder quasi berichtet an eure Fans. Wäre das nicht mit dem großen Vereinswesen und mit dieser großen Community auch eine tolle Fernsehsendung, die man da im ORF machen könnte?
Magst du da mal anfragen, oder?
Ja.
Nein.
Wenn wir es moderieren dürfen.
Also, das liegt ein Konzept beim ORF, das heißt, die große große Show der Blasmusik, weil ich absolut überzeugt bin, welche Community wir haben und was man damit bewegen kann und welche Musikstile. Ja, wir sind eh in guten Austausch. Schauen wir mal, was kommt. Und OF wird jetzt wieder Medienpartner beim Festival, sind wir sehr dankbar. OF3 überträgt Freitag, Samstag, so wie beim Donauinselfest, jeweils 6 Stunden live. Also wir sind 12 Stunden live auf OF3.
Cool.
Und ja, schauen wir, was das...
Und mit Erik Papeleier habt ihr ja da quasi auch einen perfekten Mann im Team, oder? Der ist ja auch quasi, glaube ich, bei euch im Team für
DPR. Genau, der Rick ist bei uns im Team und ist seit, glaube ich, begleitet uns seit 8 Jahren, einer unserer besten Freunde, einer unserer besten Partner. Also das ist Familie, Freundschaft, das ist...
Hat da wirklich auch Know-how, ja.
Genau, vom Moderator über Filmteam, über Aftermovies macht uns alles der Erik.
Was mich jetzt noch interessiert, auch wieder als Außenständige, wie ich mich natürlich ein bisschen darüber erkundigt habe, bei der Blasmusik gibt es ja unglaublich viele Stile. Böhmisch, Mährisch, Obergreiner, Egelländer, also da kommen alle Partien zusammen. Kann man da wirklich quasi für mich als Laie so viel unterscheiden in den Stilen der Blasmusik, oder?
Sicher, aber das kann man in jeder Musikrichtung. Da käme ich wirklich nicht aus, aber ich glaube, es gibt zig Metal-Richtungen.
Das würde ich einen Metal auch fragen wahrscheinlich.
Ja, genau. Es gibt zig Pop-Richtungen und das gibt es in der Blasmusik genauso. Ja. Du hast unterschiedliche Stilistiken, das geht vom Tempo an, von der Besetzung an, von der Art und Weise, wie man musiziert. Und es ist so, ja.
Jetzt hat sie mittlerweile als Agentur ja gewachsen. Ihr macht nicht nur das Wurzeltag der Blasmusik, sondern viele weitere Formate, wie wir vorher schon gesagt haben. Unter anderem auch Klassik am Dom. Was für mich sehr interessant ist. Wir sitzen da in der Nähe des Mariendoms in Linz. Wie ist das dazu gekommen? Passt das zusammen? Wie passt das zusammen?
Naja, es passt zu meinem Lebensweg, sagen wir so. Ich bin in der Blasmusik groß geworden. Ich habe durch das Oberösterreichische Landesmusikschulwerk gehen dürfen, was großartig ist. Bin dann eben draufgekommen, dass ich ganz gut Trompeten spiele. Dann bin ich halt einfach an die Uni gegangen, Musik studieren, also Konzertfach Trompete. Und dann habe ich natürlich Klassik gespielt. Das heißt, mit der Blasmusik groß waren, Klassik studiert, während dem Klassikstudium meine Freunde getroffen, wo wir Blaskapellen gemacht haben, wo wir in ganz Europa unterwegs waren. Also meine zwei Herzen, musikalischen Herzen, sind Klassik und Blasmusik. Und ich habe das Glück, dass ich mit Klassik am Dom plus dem Woodstock einfach auch als Veranstalter ausleben kann.
Mhm. Würdest du sagen, ist da ein ähnliches Publikum oder ist es komplett was anderes?
Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Also das ist, wobei es sicher Überschneidungen gibt, aber es ist trotzdem ein konzertantes Publikum, es ist gesetzt, es ist kein Festival. Aber die Zielgruppe ist einfach prinzipiell Kultur und Musik interessiert. Ich glaube schon, dass es viele Überschneidungen gibt.
Aber das heißt, du hast dich jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer weiter wegbewegt vom Musiker selber eher hin zum Veranstalter. Das heißt, du bist jetzt, würdest du sagen, schon eigentlich Hauptzeit deiner Lebenszeit bist Veranstalter, oder?
Naja, bei uns sind es 10 Unternehmen und ich glaube 36 Mitarbeiter mittlerweile in den Unternehmen.
Ja.
Da bleibt nicht mehr so viel Zeit zum Musizieren, wobei ich mich wieder retour besinne. Also ich habe einmal 4 Jahre gar nicht mehr gespielt.
Weihnachten spielst du schon immer noch da.
Und dann Christbaum. Nein, aber ich muss sagen, ich habe entdeckt vor 5 Jahren, dass Musizieren eigentlich der beste Ausgleich ist zum Berufsalltag. Mhm. Wenn man sporteln geht, der Kopf läuft ja trotzdem weiter beim Laufen, geht er beim Radfahren. Man denkt trotzdem immer, wenn ich Tanzelmusik spiele, ja, muss ich das Handy muss ich sowieso mal weglegen, aber du musst Tanzelmusik spielen. Da habe ich keine Zeit zum Überlegen, welche E-Mails, was ist beruflich los, sondern
Fokus.
Ich muss musizieren. Aber ihr kennt das wahrscheinlich auch beim, wenn man Musik macht, wenn man auflegt, man hat keine Zeit, dass man beruflich überlegt. Und das ist eigentlich der beste Ausgleich.
Ja.
Insofern du jetzt viel, viel mehr spielen und eigene Bands gegründet und ja.
Und trittst du auch auf deine eigenen, also am Woodstock auf?
Ja, beim letzten bin ich, glaube ich, 6 Mal auftreten. Was? Das ist dann schon stressig. Wo ist die Trompeten? Wo ist die Lederhosen? Ah, scheiße, ein Dämpfer brauche ich auch noch. Was ist das wieder?
Ja, du gehst aus den Lederhosen ja eigentlich da eh ein paar Tage lang nicht
ja,
raus.
Ja, die Kinder das eh lassen.
Die bleiben wahrscheinlich eh.
Die steht im Schrank.
Aber ja, nein, tritt auf. Wir haben die Woodstock All-Star Band gegründet. Wir haben eigene Tanzelmusik gemacht. Also wir haben zum Beispiel mit der All-Star Band ein Projekt mit den Baseballs gemacht, mit Stephen Seagals. Also wir versuchen da auch genreverbindend zu agieren.
Gibt es da irgendeine Band, die du unbedingt noch mal haben willst am Woodstock der Blasmusik, das du dir voll wünschen darfst?
Ja, so der Traum, also mein persönlicher Favorite ist eigentlich Tower of Power. Wie die Jungs von Tower of Power da waren, das war glaube ich 2012, relativ zeitig, das hat uns damals nur der Erik Zabinul gecheckt. Das war für mich der Highlight. Das sind die Helden meiner Jugend. Und wenn man dann so Arm in Arm mit einer hinten stehen darf, Backstage, ist das schon super. der ganz große Traum ist eigentlich Seed.
Weil ja, Seed, das habe ich mir
gedacht. Seed verkörpert genau das, was möglich ist.
Ich war an Seed gedacht und ganz nahe Satz da eigentlich schon dran an meiner zweiten Favorite-Band in der Richtung, das ist Moop Mama. Die, glaube ich, kommen ja heuer, oder?
Die haben jetzt gerade am Winterwurzel gespielt, genau, und kommen heuer, sind auch wieder auf der Band. Das ist mega. Das ist genau das, das verdeutlicht, was man... was alles möglich ist mit Blasinstrumenten und ja.
Ah, da liegt es vor allem am Budget dann sozusagen, Sieht, oder?
Das ist wahrscheinlich eine Budgetfrage,
ja. Und hast du irgendeine Zahl im Kopf, was die kosten würden?
Du, aktuell auch nicht mehr, aber da ist man schon in einem mittleren sechsstelligen Bereich und das ist dann, ja. Aber das wäre so der Traum, wenn es sich mal ausgeht und wenn wir so wachsen, dass wir Seed haben könnten, wäre super.
Du hast es gerade angesprochen, Winter Woodstock, der Blasmusik war es jetzt gerade. Wie ist das, gefrieren dann da nicht die Finger ein, wenn man ein kaltes Metall-Trompeterl in der Hand hat und eigentlich hat es minus 5 Grad. Ja. Wie war denn das? Erzähl uns einmal geschwind, was da so abgegangen ist und wie es auch zu der Idee für ein Winter Woodstock gekommen ist.
Prinzipiell haben wir eh mal ein bisschen gelitten, weil zwar 6 Wochen durchgehend strahlender Sonnenschein in Tirol. Mhm. Dann dürfen wir seit 2 Jahren das erste Mal wieder ein Event machen.
Die eine Woche.
Und genau die 4 Tage. Es waren nur die 4 Tage. Hat es Minusgrade, hat Schneestürme gehabt, hat.
Murphy's Law.
Es ist wirklich, auf der Bühne bist du ausgerutscht und im Schlagzeug war Schnee drauf und ja. Aber das ist wieder das Gute, die Musiker wissen und schätzen uns und haben das einfach auch für uns und unserem Publikum zuliebe durchgezogen. Mhm. Aber sie haben schon ein bisschen gejammert. Ja.
Kommt da dann jetzt da wieder die nächste Generation schon wieder nach von den jungen Leichenmusikern, der dann zum Woodstock kommt? Bierwagen. Weil ich denke mir, Nachwuchsproblem wird es ja wahrscheinlich überall geben, auch bei der Musik, oder? Oder auch bei der Blasmusik.
Ja, aber jetzt kommen auch von den Bands speziell, es kommen immer Junge nach, die wieder neue Ideen haben, neue musikalische Ansätze und das ist alles cool. Das ist natürlich eine Aufgabe, dass man immer schaut, dass man quasi nicht stehen bleibt und immer in demselben Pool an Bands hat, fischt, sondern einfach wirklich ein bisschen über den Tellerrand blickt und schaut, was gibt's Neues. Ja. Und macht es spannend.
Ich höre ein Geräusch.
Ja.
Oder noch nicht?
Doch.
Vielleicht habe ich mich verhört.
Nein, es ist ja der Frühstück mit Bierwagen.
Ich es. Na, sagen wir es mal so. Es hat sicher den einen oder anderen oben gegeben, wobei da haben wir sie jetzt in der Organisation gut aufgeteilt. Sage, ich klinke mich heute einmal aus. Danke. Okay. Tommy, mach du fertig, bitte.
Ich klinke mich heute einmal aus. Ist schön, ja.
Na, prinzipiell versucht man natürlich beim Festival, dass du immer halbwegs gefestigt durch die 4 Tage gehst. Was ist, wenn wirklich was passiert? Und, ja.
Du bist ja trotzdem viel verantwortlich.
Wir haben einfach, wir haben zum Glück ein super Team, wo man sich eh aufteilen kann und sagt, passt, die trinken wir auch noch über den Durst, aber man weiß, die anderen machen es fertig. Ob jetzt so richtig was Peinliches passiert ist für die große Menge, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht.
Vielleicht war früher von deiner Zeit als Musiker, wie du auf Tour warst oder so.
Eine Rauschsünde, hast du mir irgendwie so besoffen gespielt, dass du eigentlich keinen Ton mehr rausgebracht hast?
Das ist beim Neujahrblasen nochmal passiert, früher, ja. Muss man sich vorstellen, da kommt ich habe quasi Musik studiert, komme mit meiner heimischen, zu meiner heimischen Musikkapelle heim, zum Neujahrblasen, einfach ganz traditionell.
Ja.
Der große Musiker, der in Wien studiert.
Da bist du natürlich immer schon eine Besonderheit,
genau,
dran, oder?
Aber am Abend haben dann die alten Tenoristen zu mir gesagt, Simon, ich glaube, wir lassen es einfach bleiben. Also haben wir tatsächlich aufgehört.
Musikalisch warst du den anderen überlegen, aber trinkfest warst du nicht mehr ganz.
Anscheinend nicht mehr ganz, ja. Oder ja, da haben sie gesagt, Simon, ich glaube, wir lassen es einfach bleiben.
Ist auch schön.
Was mich jetzt auch noch interessiert, Simon, ist, ihr geht's mit eurer Firma Graustein heißt es, geht's ja auch noch in ganz viele andere Richtungen. Du hast gesagt, 20 Firmen, die da jetzt insgesamt schon zusammenkommen oder ziemlich viel, aber auch
Künstlermanagement. 10.
Entschuldige, auch Künstlermanagement. Ich habe da gesehen, Adele Neuhauser mit Band, Big Band, der Volksoper Wien eben, die Schicks ist das. Also viele Künstler, die sie da auch betreut. Wird das auch immer mehr dann quasi, dass ihr am Woodstock eure eigenen Stars mit aufbaut und die dann auch vermarktet?
Also das ist die Graustein Artists, das ist unsere Künstleragentur, wo die Birgit einfach einen super Job macht. Ja, natürlich versucht man das. Also das beste Beispiel ist so die Woodstock All-Star Band. Wir haben den Woodstock Obergreiner Mob gegründet, weil man dann auch weiß, was man musikalisch kriegt. Also wenn man das selber in der Hand hat, die Leute selber zusammensuchen kann, das Programm selber gestalten kann, weiß man am Ende des Tages dann, was man kriegt. Und versucht man natürlich immer mehr. Wir haben jetzt einen eigenen Musikverlag gemacht mit Woodstock Music. Da nehmen wir jetzt wirklich Blasmusik-Bands unter Verlag. Wir haben einen Notenverlag gemacht, wir machen ein eigenes haben ein eigenes Plattenlabel gemacht und das versuchen wir so jetzt neben den ganzen Festivals peu à peu aufzubauen.
Was macht's nur alles? Wir haben jetzt Festival, wir haben Artist-Management, wir haben Verlag. Was sind die anderen Firmen noch, die da noch bei Graustein da
sind? Wir haben eine eigene Merchandising-Agentur, wir haben die Corona-Zeit genutzt und haben quasi das Leitnergut, das am Woodstock-Gelände ist, restauriert, haben da ein wunderschönes Restaurant namens Kammer 5 ins Leben gerufen, Fine Dining einfach und ja, das war.
Habt ihr die Anklagenagentur auch
mit der Kerstin? Die Anklagen-Event- und Marketingagentur mit der Kerstin gegründet. Also das waren so viele schöne Fügungen an Menschen, die die dann einfach wahrscheinlich ein Leben lang begleiten, mit denen man zusammenarbeiten darf in den letzten Jahren. Und ja, das ist der Wachstum, der auch Herausforderungen mit sich bringt.
Bravo, das glaube ich. Ja. Du sprichst von Herausforderungen. Wie schaffst du das alles unter den Hut zu kriegen? Was sind da deine Techniken, dass du trotzdem noch Zeit hast zum Musizieren?
Das sind prinzipiell einmal Leute um sich haben oder Menschen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auf die man sich verlassen kann, auf die man zu 1000% zählen kann, wo man sich jetzt nicht immer den Kopf zerbrechen muss. Also es ist schon bei uns so gut verteilt, dass das ist, glaube ich, der Schlüssel, also für mich der Schlüssel, dass ich weiß, das geht sich alles irgendwie aus.
Und was ist so jetzt die Vision des Woodstocks, der Blasmusik? Wenn du jetzt sagst, ich sitze da in meinem Büro und visualisiere die nächsten 5, 10 Jahre, wo soll das Woodstock der Blasmusik in 10 Jahren stehen? Besucherzahlmäßig, größentechnisch geht es irgendwann vielleicht da weg von im Viertel oben, geht es irgendwann in den Zentralraum nach Linz? Oder was hast du so für Visionen auch für das Woodstock?
Ja, die Vision, also wir werden definitiv im Innviertel bleiben. Wir haben noch ein bisschen Kapazität. Ich sage, dass wir so um 5.000 bis 10.000 Besucher pro Tag wachsen. Das sind natürlich einige infrastrukturelle Maßnahmen notwendig. Und da ist die Vision, so bodenständig, familiär und heimelig zu bleiben, wie es nur irgendwie geht, wohl wissend, dass es gar nicht mehr so möglich ist. Also wenn ich das Woodstock 2011 vergleiche mit dem, was wir jetzt sind, das ist uns schon bewusst, dass wir nicht mehr das ganz familiäre, kleine, feine Festival sind. Wir investieren aber sehr, sehr viel Zeit und Energie darin, dass man zumindest den Charme irgendwie so gut es geht aufrechtzuerhalten. Das ist die Vision eigentlich.
Wenn du da zurückdenkst, was waren da so deine Woodstock-Momente, wo du sagst, das war eines der schönsten Sachen?
Das war wirklich, für mich persönlich war es Tower of Power. Das war ganz cool. Die haben hinten so ein klassisches Line-Up-T-Shirt gehabt. Da ist gestanden Paris, Rom, London, Ort im Innkreis, Tokio.
Geil.
Ort im Innkreis, Tokio.
Das war wirklich so geil. Das Line-Up-Shirt von den Jungs. Und die haben halt vorher Gebet gesprochen, dürften recht gläubig sein und gesagt, Simon, come on, haben wir so quasi in den Gebetskreis aufgeschlossen.
Cool.
Und sie haben quasi zu mir Danke gesagt, dass dort spielen dürfen. Das war jetzt für mich ein persönliches Highlight. Und wo
ja,
man jetzt sehr viel zurückkriegt, das war das erste Gesamtspiel. Da stehen wir als Veranstalter auf der Bühne, da kriegst du von dem Publikum so viel zurück, wenn auf einmal 5000 Leute musizieren und du darfst einmal die eine Stunde genießen, das ist nichts zum Arbeiten. Das sind eigentlich die schönsten Momente.
Geil. Es hat dann natürlich auch noch einen weniger schönen Moment gegeben in der Geschichte von Woodstock der Blasmusik, das müssen wir auch ansprechen. Das war natürlich auch groß in den Medien, wie dieses tragische Unglück war mit euren Freunden. Ist ja ein Auto in eine Moped-Kolonne gekracht quasi und 2 eurer Freunde sind gestorben. Wie war das bei euch? Ihr habt dann damals das Woodstock gleich abgesagt, habt gesagt, bodenständig und das ist unser Team und wir können das nicht weitermachen. Wie war der Moment für die? Wie würdest du das jetzt im Nachhinein betrachtet so auffassen?
Ach, das ist noch ganz schwierig, weil das beschäftigt uns ja Tag für Tag. Also Sascha Thomas, wurscht, war mir auf das Leitner gut gegangen. Jetzt nehmen wir mal kurz an Sascha her, der hat jede Steckdose gewusst, jeden Wasserschlauch. Typisches Beispiel, kurz, wir haben das Dings restauriert. Das Leitner gut, haben einen Rollrasen gekriegt und gesagt, das wollten wir vor dem Begräbnis noch machen. So, wir brauchen einen Schlauch, Sascha, ja. Wo ist der Wasserhahn, Sascha? Und so geht's uns jetzt Tag für Tag einfach gerade, dass man
merkt, wie schwer es zu ersetzen ist.
Wie schwer, die Jungs fehlen uns noch sehr viel, das ist jetzt beim Festival, ist uns auch wieder bewusst worden. Hat uns sicherlich als Team ein bisschen zusammengespeist, weil die Momente, wie du das erfährst, am nächsten Tag, wie du dann zusammenkommst, wie du versuchst, dass du das gemeinsam bewältigst und ja.
Ja.
War schon eine harte, ist es nach wie vor. Also
habt ihr da überlegt, einmal das Festival ganz auch beiseite zu legen oder zu sagen, hey, wir hören auf, weil wir wollen eigentlich gar nicht ohne die Jungs?
Also für mich, die Entscheidung habe ich dann eh treffen müssen. Ich habe keine Sekunden zögert, ob wir das jetzt trotzdem durchziehen, wobei keine Sekunden zögert. Aber ich glaube, es wäre auch nicht im Sinne von Thomas und von Sascha, dass wir sagen, wir lassen das jetzt ganz bleiben, gar nicht.
Wird es da einen emotionalen Moment dann noch geben am Woodstock heuer?
Tag für Tag ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben so viele emotionale Momente beim Winterwoodstock, wie es im Sommer dann war, Bühne am Dom, wenn man Musik hört, wenn man was veranstaltet. Natürlich wird es uns die Wochen vorher herflashen und am Festival, aber es ist eh wieder eine neue Herausforderung als Team, dass du damit umgehst. Also hilft eh nur zusammenhalten, drüber reden, offen damit umgehen.
Haben Sie da irgendwie eine Art Therapie oder sowas gemacht? Weil das ist ja doch
intern auch von der Firma her, weil das ist ja ein wichtiger Punkt auch, der in der Firma weggefallen ist.
Nein, wie es passiert ist, wir haben Gott sei Dank einen einen Festivalseelsorger, das ist der Florian. Wir machen quasi immer eine Messe am Woodstock, das macht der Florian. Den habe ich angerufen, ist am nächsten Tag gekommen. Der hat uns durch die ersten Stunden geholfen und ist den ganzen Tag einfach bei uns gewesen. Dann ist das Kriseninterventionsteam, habe ich geholt vom Land Oberösterreich, die uns dann am Abend sehr gut unterstützt haben. Und ich glaube, dann es muss dann eh jeder seinen eigenen Weg gehen. Also als Team, wir reden relativ offen drüber. Wir müssen das eh annehmen, es bleibt uns nichts über. Und so in der finalen Bewältigung, glaube ich, kämpft jeder. Oder muss dann trotzdem am Ende des Tages jeder mit sich selber kämpfen.
Kann man da irgendwann seinen Frieden damit machen, finden?
Auch gegenüber der Person, die das ausgelöst hat?
Einen Sinn drin sieht?
Einen Sinn, Frieden, ich habe ihn gefunden. Also ich nehme es einfach an, man kann es eh nicht ändern. Mhm. Mit der Person, also es hat dann dann gibt es Gerichtsverhandlungen, dann siehst du die Person zum ersten Mal. Boah. Aber auch cool, wie unser Team reagiert. Also ich möchte nicht wissen, was in Eltern vorgeht, also sind wir eh noch außen stehen, aber wie das meine Jungs und unser Team trotzdem angenommen hat und wie es damit umgegangen ist, ganz, ganz großartig und wie es da zusammenhelfen und sich gegenseitig durch diese Zeit gebracht haben und nach wie vor bringen. Und ich glaube, nur so geht, sonst zerbricht man.
Und was jetzt auch öfter mal gefallen ist in unserem Gespräch und was auch immer irgendwie für mich den Konnex herstellt, auch beim Woodstock der Blasmusik, ist die Religion. Wir sitzen da bei Klassik am Dom, quasi direkt in Seeweite zum Dom rüber. Ihr habt die Messe, die am Ende stattfindet. Die Religion ist immer wieder Teil des ganzen Woodstocks-Teams. Kommt mir das nur so vor oder ist das bei euch auch ein wichtiger Punkt in der Firma und auch bei den Sachen, die ihr macht, dass die Religion und Gott da auch immer einen Teil spielt?
Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil jeder natürlich seine eigenen Ansichten hat. Ich glaube.
Wie sind da deine Ansichten?
Wie sind meine Ansichten? Gut bürgerlich gläubig erzogen. Ich stehe auf Traditionen, also ich finde es ja wichtig, dass das gibt. Mhm. Also jetzt wie Weihnachten, wie Ostern, dass man das zelebriert, dass man das lebt, dass man seinen eigenen Weg damit findet, dass man sich Zeit nimmt, dass man vielleicht irgendwen hat, mit dem man trotzdem reden kann. Und ich glaube, so geht, findet jeder seinen eigenen Weg, wie er mit Religion und Glauben umgeht. Und wenn es nur ist, bei einer Volksmusikmesse, dass ich einfach mal 10 Minuten auf der Seite sitze und das genießen kann und einfach zuhören kann, dann ist es auch schon viel wert.
Es wird wahrscheinlich auch ein magischer Moment sein, diese Messe dann am Ende nach 4 Tagen, ja, wo man ein ganzes Jahr hinarbeitet und dann hackelt man, sieht die ganzen Bands, ist die volle Action und dann ist eigentlich am Sonntag da diese Messe, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich ein ganz besonderer Moment.
Und wir haben 2019 haben wir das erste Mal gemacht, dass man nur mehr gemeinsam musiziert. Wir haben zum Beispiel von Guten Mächten geborgen, das ist ein sehr schöner evangelisches Lied, das haben wir arrangieren lassen. Das haben dann nur mit 1000 Leuten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein gespielt. Ja, da bricht. Also was Schönes gibt's eigentlich nicht. Es ist nichts passiert. Also du weißt, es ist Sonntag 11. Mhm. Da wird nicht mehr viel passieren. Es ist die 4 Tage nichts passiert. Das ist eigentlich immer das Wichtigste.
Da sagt man nochmal Danke gemeinsam.
Sagt man eigentlich nochmal Danke gemeinsam, ja. Stimmt, ja.
Wie ist das, wenn Sachen passieren? Stellt sich da immer auf den Worst Case auch irgendwie ein in der Planung? Was wäre so ein Worst Case auf so einem Festival?
Oder ja, Worst Case-Szenarien gingen eh trotzdem jetzt auch festivalbedingt durch die ganze Welt. Was tust du von einem Sturm, Orkan, Bühne bricht ein, ein Turm fällt um, wir haben einen Bach daneben. Ich sage andererseits, wir haben 20.000 Menschen, die 4 Tage vor Ort nächtigen. Das ist eine Kleinstadt. Also, dass in einer Kleinstadt mal, sag ich vielleicht ein bisschen salopp formuliert, wer einen Herzinfarkt hat, ist statistisch gesehen normal.
Mhm. Nur dazu, wenn da ein 60-Jähriger schlafen am Campingplatz.
Ich hoffe nicht, aber es kann einmal was passieren, ja, weil es einfach rein von der Statistik her gesehen ist. Man kann sich nur so gut es geht irgendwie vorbereiten mit Sicherheitskonzepten. Und da schauen wir wirklich, dass man so gut es geht einfach wirklich alles macht. Aber es tut eh jeder Veranstalter. Und dann kannst du nur hoffen auf die Eigenverantwortung der Leute, dass sie da halbwegs vernünftig damit umgehen. Aber so ein Sonntagvormittag ist da schon ganz gut, weil da ist man mal halbwegs safe.
Okay.
Wie ist das vor und während dem Event? Hast du 2, 3 Handys eingesteckt oder wie funktioniert denn das, dass du überhaupt so Funkgeräte?
Es wird wirklich immer besser. Also ich war jetzt mit 5, 6 Jahren, habe ich wahrscheinlich 4 Handys gehabt, 17 Funkgeräte, wo ständig irgendwie was piepst hat. Das ist es nicht mehr, weil wir einfach das Team so aufgestellt haben. Mhm. Ich weiß, der ist für die Sicherheit, ich weiß, der macht die Produktion, ich weiß, der macht die Gastro. Und da sind wir einfach als Team so gewachsen, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat und es wird einfach immer besser und man kann es auch mehr genießen, ja.
Wie geht es denn mit der Personalsituation? Die ist ja in der Gastro nicht die leichteste im Moment.
Ist nicht die leichteste und ist in der Tat sehr herausfordernd, das stimmt, ja.
Also da tat sich auch ihr Spaß.
Ja, natürlich, ja.
Und gibt es eine Lösung dafür?
Nein, wir schauen jetzt einfach, also wie weißt du, wir haben total viele Festivals und wir schauen halt einfach, dass wir so gut es geht Personal irgendwie akquirieren und mit heimischen, ja, teilweise Vereinen zusammenarbeiten und da einfach einen Pool an Menschen kreieren, die uns helfen und unterstützen, und das funktioniert zum Glück recht gut.
Was mich jetzt noch interessiert ist, ich habe auch in der Recherche natürlich mitbekommen, dass ihr große Partner an Bord habt, wie zum Beispiel Hofer, die ihre eigene Filiale hat. Ist es auch so, dass viele Firmen von eurem Netzwerk auch profitieren wollen und wie wichtig sind so Partner für dich im Festival? Weil du, es klingt so, wie wenn das so eine eigene Welt wäre, das Woodstock der Blasmusik, was es ja auch ist, und so eine Community. Und das wollen ja natürlich früher oder später wahrscheinlich Partner auch mit ausnutzen, oder? Wie ist denn das? Das stelle ich mir auch schwierig vor, dass ich einerseits bodenständig bleibe, meiner Community quasi jetzt nicht einfach da 15 Sponsoren vorsetze und weißt du, was ich meine? Also wir machen ja selber auch das Festival und wir sind da auch mit den Sponsoren viel in Kontakt, aber wir schauen halt auch, was für Sponsor passt zu was dazu. Aber gerade bei dieser Bodenständigkeit, die ihr habt und euch einer Community, ist es wahrscheinlich schwer, da Partner authentisch auch einzubinden, oder?
Das ist da gerade in der Tat sehr schmal. Welchen Partner nehme ich in der Zwischenwirtschaftlichkeit, die absolut notwendig ist, sonst würde es gar nicht gehen ohne Partner und Sponsoren, lässt sich so ein Projekt nicht umsetzen, auf seine Zielgruppe zu schauen, auf seine Community zu schauen und da einen Weg zu finden. Also, aber zum Glück haben wir bis jetzt immer Partner an unserer Seite gehabt, wo wir gemeinsam überlegt haben, was können wir machen. Das klassische, also für mich nach wie vor das beste Beispiel ist Ö3. Ich habe 5 Jahre lang Ö3, hey, wollt's nicht Medienpartner werden? Nein, passt nicht. Und irgendwann haben wir mal ein Jahr gefunden, wo es passt, und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie können wir die zwei Marken,
ist ja auch nicht
was jetzt nicht quasi jetzt nebeneinander liegt, und dann haben wir gesagt, passt, machen wir beim Gesamtspiel den Hitradio Ö3-Song. Und dann haben wir sie vor die Toten Hosen Tage wie diese die Rechte sichern lassen, haben Tage wie diesen arrangieren lassen, und dann haben wir jetzt 17.000 Leute den Hitradio Ö3 und Tage wie diesen gespielt, und das war mega. Also, ja. Und so versuchen wir halt immer wieder, das ist jetzt so ein Beispiel, die Marken zusammenzuführen, so gut es geht.
Und das schockiert mich jetzt fast ein bisschen, dass beim Woodstock der Blasmusik nur keinen Biersponsor gibt, oder wie? Gibt es noch keinen? Oder?
Du, das ganze Festival gehört in Wahrheit einer Brauerei.
Okay.
Weiß ich nicht, ob ich den jetzt sagen darf.
Okay.
Bist du selber schuld.
Nein, weißt du. Aber das heißt, ihr seid da schon.
Nein, das Gelände, auf dem wir uns befinden, gehört einer Brauerei. Mhm. Und da ist der Deal, dass wir das Gelände nutzen dürfen und wir.
Wir dürfen es eh sagen. Ich meine, dass wir Gösser trinken, heißt ja nicht, dass wir. Nicht eine andere Biermarke.
Ja, das ist eine bayerische Brauerei, Akkobräu, und die haben, denen kennen die Gründe, und der Deal ist, wir kriegen die Gründe, und also wir dürfen die Gründe nutzen und wir schenken dir ein Bier aus.
Okay, habe ich noch nie probiert.
Das ist gut. Super, okay. Bier.
Ja. Das heißt, es kommen auch sehr viele Leute aus Bayern um, oder? Also das ist natürlich die naheliegende Grenze, gell? Das ist ja nicht weit weg dann. Also es habt ja schon auch viele Gäste aus Deutschland.
Absolut. Also wir liegen ja geografisch recht geschickt, irgendwo ein bisschen in der Mitte von Österreich, direkt an der bayerischen Grenze mit Autobahnabfahrt. Das passt so ganz gut. Und es ist so, ich sage mal, 47% unserer Gäste sind aus Deutschland, davon wiederum 50% aus Bayern. So also ein Viertel der Gäste ist aus Bayern, ein Viertel der Gäste ist aus Oberösterreich.
Okay, also das sind die größten zwei Gruppen.
Das sind die größten zwei Gruppen,
aber sonst bist du ganz Österreich durch die Bank.
Ganz Österreich, ganz Deutschland, Italien, Schweiz, Holland. Ich glaube, wir haben Gäste aus über 40 Ländern mittlerweile schon bei uns
gehabt. Aber machst du dann zum Beispiel gezielt in Italien Werbung fürs Woodstock der Blasmusik? Oder machst du das über Social Media?
Nein, wir machen es über Social Media. Ja. Mhm. Wisst ihr selber, mit Tagpostings und gezielt bewerben. Und zum Beispiel auch beim Winterwoodstock sind wir natürlich speziell nach Südtirol gegangen, in die Schweiz hinein. Mhm. Und da schauen wir ein bisschen, was liegt geografisch wo. Und das machen wir über Social Media, ja.
Und jetzt erzähl uns einmal, wie schaut es mit der Planung jetzt für 2022 aus? Wann ist es genau, das Woodstock der Blasmusik?
Von 30. Juni bis 3. Juli.
Und wer kommt alle? Was sind so die absoluten Highlights in Sachen musikalischen?
Naja, wenn ich jetzt ein bisschen durchgehe, jetzt fangen wir mal ganz klassisch an. Ernst Hutter, Dauergast bei uns, am selben Abend spielt aber Querbeat, Megaband aus Köln. Also es ist wirklich Megaband. Wir haben Mub Mama, wir verlängern jetzt am Sonntag und spielen bis Sonntagabend. Da spielt, also der Sonntagabend ist quasi Volkshilfe und La Brassbanda.
Beide am Sonntagabend.
Das ist quasi so noch ein Oberösterreich-Tag, da haben wir ein bisschen verlängert. Und
weil du die Bands natürlich Sonntag leichter bekommst dann, oder?
Naja, erstens haben wir gesagt, passt jetzt. Mhm. Wir feiern schon seit 2 Jahren das 10. Jubiläum. Jetzt
müssen wir es mal durchziehen.
Ziehen wir es mal durch und machen Sonntag einfach länger. Natürlich kriegst du Bands am Sonntag leichter, weil es Freitag, Samstag spielen können. Und ja, das sind so, also wir haben so viele Highlights von, ja.
Erzähl uns noch, was sind nur so Highlights abseits, weil ich habe auch auf der Homepage immer gesehen, ihr nennt es drumherum. Was gehört da nur alles dazu? Gutes Essen, gutes Trinken ist klar. Aber was gibt's nur alles zum Erleben am Festival, wenn du jetzt so virtuell durchgehst?
wir haben eine super Bühne, das ist die Graud- und Ruhm-Arena, das ist so ein wunderschöner Skyliner. Wir machen eigene Woodgames, das sind Spiele, also mit Instrumenten behaftete Spiele. Zum Beispiel müssen wir mal schauen, ob es Corona-bedingt jetzt dann durchführbar ist, aber Querflöten-Darts. Wir haben eine Querflöten umbaut, wo du vorne einen Pfeil reinsteckst und schießt auf so quasi quer auf eine Dartscheibe. Also wir versuchen auch da uns ein bisschen
quer
kreativ.
Quer auf eine Dartscheibe, geil.
Ist wirklich, geil. Ist wirklich witzig. Oder Posaunen-Billard, wo du mit einem Posaunenzug einfach so mehr oder weniger Billard spielen musst.
Habt ihr da ein Standl, wo man neue Instrumente kaufen kann? Also kommen auch Instrumentenbauer, die sagen, ich will dort Werbung machen und verkaufen
wir? Wir haben vereinzelt Instrumentenaussteller. Am Verkauf machen wir nicht direkt am Festival, aber es gibt so also ein kleines Ausstellungsareal, das gibt es ja. Und du sagst Gastro, wir versuchen, wir machen die ganze Gastro selber. Also auch hier alles liegen sehr, sehr viel. Wir haben so ein paar wie Pizza Mario und Luro, die klassischen Festival. Standler unter Anführungszeichen ja. Salopp formuliert, haben wir natürlich vor Ort, aber sonst schauen wir das alles selber machen und da auch auf die Qualität schauen. Ja, was haben wir sonst noch? Bei uns ist, glaube ich, die Musik das Programm.
Ich glaube, da habe ich das richtig gesehen, ihr habt ja zwei Bühnen nebeneinander, oder? Wo quasi immer abwechselnd eine bespielt wird. Oder wie war das? Also weil quasi der Umbau sonst zu lange dauern würde. Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Bühnen als eine fahren und dann spielt einmal links, einmal rechts, einmal links, genau. Einmal rechts.
Wir haben eine riesengroße Doppelbühne, wo man quasi ohne Umbauphasen durchspielen.
Das ist ja einzigartig, oder? Gibt es das auf dem Festival vom Kosten?
Ich weiß es nicht, ob es irgendwer gemacht hat. Ich meine, es ist natürlich auch speziell, weil die Bands müssen sich darauf einlassen, dass sie ohne Soundcheck spielen. Und das bei einer Big Band, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wir dann nur Linecheck machen, schnell auf Mikros klopfen, ob sie eh offen sind. Und wenn die eine Band links aufhört, fängt wirklich die andere rechts an.
Wie ist das dann, bewegt das Publikum so ein bisschen dann rüber?
Das ist wirklich wichtig zum Schauen, wie sie irgendwie so hin und her wandern und ja.
Und der Katastrophen für jeden Tontechniker.
Absolut.
Die
verfluchen mich. Mittlerweile sind sie es gewohnt.
Und wann habt ihr diese Innovation eingeführt sozusagen? War das relativ am Start schon, weil es einfach notwendig war? Oder
war eigentlich wirklich 2012 oder 2013, also glaube ich, die Doppelbühne
gehabt. Weil sonst hätte es einfach eine halbe Stunde braucht zum Umbauen, oder?
Weil einfach trotzdem, wenn du sagst, du hast der ganze Kapön, also da dauert ja der Umbau, und dauert ja viel länger, wie wenn du sagst, die tue schnell eine Band durchschleißen und also mit so vielen Instrumenten Musik auf der Bühne, und darum haben wir gedacht, passt, machen wir Doppelbühne. Können wir links, rechts spielen.
Cooles Konzept. Also Frequency hat ja immer, glaube ich, 15 Minuten sowas.
Oder? Ja, die haben immer die Primetime gehabt, die wir dann einmal gespielt haben.
Oder 20 Minuten waren zwischen
den Bands. Oder Umbau war, ja, genau. War quasi hinten gegenüber eine Bühne, wo wir dann gespielt haben, 20 Minuten schnell und währenddessen haben sie umgebaut. Mhm. Aber es ist natürlich super mit zwei Bühnen gleichzeitig.
Boah, das ist eh in 15 Minuten, das ist eh sportlich.
Ja, das ist Wahnsinn.
Vor allem solche Bands dann tatsächlich in 15 Minuten aufgekriegt musst, das ist eh unfassbar. Ja.
Ja, Simon, der Sommer bringt noch einiges Spannendes. Was würdest du deinen Fans jetzt noch sagen am Ende von Frühstück mit Bier? Warum sollen sie unbedingt kommen aufs Woodstock der Blasmusik? Was ist das, dieser absolute USP?
Dieser absolute USP, das ist sicher unser Publikum. Also die Stimmung, der Flair, was unser Festival hat, das rund um die Uhr musizieren am Campingplatz, die friedliche Stimmung, die facettenreiche Musik. Und ich glaube, es freut eigentlich wirklich jeder wieder aufs Feiern, so wie wir es auch beim Winterwoodstock gesehen haben, auf endlich wieder zusammen Musik genießen und zusammen feiern und zusammen ein Bier trinken können. Auf das freuen wir uns und sicher unser Publikum auch.
Sehr cool.
Wir werden definitiv vorbeischauen.
Passt.
Und
ich nehme euch beim Wort, gell?
Ja.
Und am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer nur einen kurzen Word-Rap, Bier-Rap.
Bier-Word-Rap.
Dieses Instrument fasziniert mich am meisten.
Horn.
Warum?
Weil es einfach unfassbar schwarz zum Spielen ist und wenn man es kann, ist einfach unglaublich schön.
An der Trompete liebe ich?
Den Klang, den Style, das ist cool.
Abgesehen vom Woodstock, welches Festival ist der Lieblingsfestival? Also so jetzt in eine andere Richtung vielleicht auch gehend?
In eine andere Richtung gehend, ich war, wo es jetzt ehrlicherweise nicht meine Musik ist, aber ich war vom Electric Love extremst fasziniert. Also was die Jungs auf die vier stellen. Unbockbar und würde jetzt Electric Love sagen, ja.
Cool.
Am Montag nach dem Woodstock der Blasmusik mache ich?
Ja, leider wahrscheinlich abbauen.
Und am Mittwoch davor?
Leider wahrscheinlich noch immer Banner hängen, weil das ist das Letzte, was man macht.
Und am Ende vom Frühstück mit Bier immer noch die Frage, mit wem würdest du gern mal ein Frühstück mit Bier trinken?
Ein Frühstück mit Bier? Hätte jetzt wahrscheinlich Roger Cicero gesagt, aber ja, weil das einfach ein unglaublich cooler Typ war, der so viel bewegt hat und unglaublich gute Musik gemacht hat.
Ja, ich bin auch ein totaler Fan. Ja. Aber der Hirst, der Matthias Hasch, glaube ich, kennst du
ja
auch.
Ja, von, Hirst ist bei uns im Team, ja.
Genau, ist ja auch im Team. Der hat immer mit mir gesagt, irgendwann machen wir mal eine Roger Cicero Coverband. Der ist auch ein großer Fan.
Im Gespräch von Hirst hat man das nicht irgendwann
einmal umbringen. Unbedingt, weil der Hirst hätte eigentlich das Zeug dazu.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Ja. Schöne Grüße in dem Sinne.
Wir freuen uns aufs Woodstock der Blasmusik und sagen danke fürs Gespräch.
Ich sage danke, bis bald.
Danke, Simon.
Ciao, Simon.
Ciao.
Frühstück mit Bier.